Ja, die Predigt hat Joachim Böker, Joe Böker überschrieben, nicht gut genug. Und den Text dazu finden wir in Johannes Kapitel 5, die Verse 1 bis 10. Können Sie gerne mitlesen. Auch unsere Online-Zuschauer begrüßen wir ganz herzlich im Livestream. Auch Sie können diesen Text mitlesen, wenn Sie wollen. Johannes 5, 1, fortfolgende. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind 5 Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte. Es war aber dort ein Mensch, der lag 38 Jahre krank. Als Jesus den liegen sah und vernahm, dass er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Es war aber an dem Tag Sabbat. Da sprachen die Juden zu dem, der gesund geworden war: Es ist heute Sabbat, du darfst dein Bett nicht tragen. Wir wollen beten. Himmlische Majestät, Vater in Christo, wir danken dir für diese Versammlung unter deinem Schutz und deinem Schirm, in deinem Namen, in deinem Auftrag und in deinem Segen und unter deinem Segen. Und nun soll dein Name geheiligt werden, sollst du geehrt werden, soll dein Name erhoben werden und der wunderbare Name Jesus. In keinem anderen ist das Heil und wir danken dir, dass wir dich, Herr Jesus, von Herzen bekennen dürfen. Du bist der Herr, du bist der Heiland, du bist der Retter, du bist der, der da ist. Und auf dich setzen wir unsere Hoffnung. Und du bist nicht nur unsere Hoffnung, sondern die Hoffnung für die ganze Welt. Ohne dich wäre alles verloren und mit dir hat alles Sinn, Hoffnung und Zukunft. Und jetzt danken wir dir auch für unseren Bruder Joe Böker, gib ihm Gnade und Weisheit. Stell ihn unter die Disziplin deines Geistes, dass er das sagt, was du gesagt haben willst, das verschweigt, was du verschwiegen haben willst, und dass er ein Werkzeug ist in deiner Hand und uns vor dich stellen kann und wir hören können, was du uns zu sagen hast. Danke, dass du segnen willst, auch bei all denen, die jetzt über Livestream oder später durch das Nachhören mit uns verbunden sind. Gepriesen seist du und gelobt sei dein Name. Amen.
Ja, vielen Dank, Rainer. Genau, nochmal eine Erinnerung, dass ich mich ja vorstelle. Und du erinnerst mich auch wunderschön daran, dass wir wirklich eine große Notwendigkeit haben, als Gemeinde, wo ich Pastor bin, unseren Namen endlich mal in den Griff zu kriegen. Also wir haben so einen ungeschickten Namen und wenn du dann manchmal damit ringst, dann ist das für mich eine wertvolle Erinnerung. Wir müssen dringend daran, wirklich einen ordentlichen Namen für unsere Gemeinde zu kriegen.
Ja, also Niederbemittelte
wie mich. Nein, für den SV Schondorf, da denkt jeder Sparkassenversicherer, Sportverein oder gerade eben hatte ich vorher noch was anderes gehört.
Spaßverein,
das wäre vielleicht gar nicht schlecht, genau, Spaßverein. Ja, genau. Ja. Also, ich bin da Pastor in Schondorf mit einem tollen Team von anderen Pastoren. Das ist sowas von gut für mich, dass ich mit meiner Single-Begabung oder so ergänzt werde durch ein tolles Team und wir miteinander Gemeinde bauen können. Und genau, es ist ein großes Vorrecht, da Teil davon zu sein, Teil davon sein zu dürfen. Bin verheiratet, habe 3 Kinder und jetzt komme ich schon als Einstieg in die Predigt hinein. Wir sind... Manche würden sagen, wie blöd kann man sein, aber ist so, wir sind auf den Hund gekommen als Familie. Gibt es noch Leidensgenossen? Nein, ja, oder große Fans vielleicht auch. Ja, da gibt es große Fans auch. Ich habe mich überreden lassen und daran sieht man schon einige meiner vielen großen Schwächen. Ich bin einfach nicht konsequent genug. Auch in diesem geschützten Rahmen, sage ich es mal, auch in der Kindererziehung. Eieiei. Ich sollte einfach, die machen einfach so lange Druck, bis ich klein beigebe. Ist das ein Zeichen schlechter Erziehung? Ja. Aber das habe ich jetzt quasi als Strafe zurückgekriegt, meine Inkonsequenz in Kindererziehung und dass ich nicht hinstehen kann und mich überreden lasse, dass das jetzt alle Welt sieht, wie inkonsequent ist, wie ich bin. Nämlich beim Waldspaziergang mit meinem Hund. Neulich so erlebt, da kam dann ein Spaziergänger und mein Hund war dummerweise von der Leine gelassen. Von der Leine lassen kombiniert mit einem Herrchen, was seinen Hund nicht im Griff hat, keine gute Idee. Keine richtig gute Idee. Auf jeden Fall, ich habe ihn gerufen und geschrien, Dilly, Dilly, komm zurück, komm zurück. Der Fußgänger hat sich so dermaßen geärgert über mich, ich weiß gar nicht warum, aber der hat sich wahnsinnig geärgert, ist richtig rot geworden, sein ganzer Kopf hat geglüht und gesagt, ich habe überhaupt gar nichts gegen Hunde normalerweise habe ich nichts gegen Tiere und nichts gegen Hunde, aber auch mein Nachbar hat einen Hund, aber der hat wenigstens einen Hund im Griff. So, puh. Da bin ich dann so klein mit Hut weitergelaufen und in mir kam wieder das ganz große, starke Gefühl. Joe, du bist einfach nicht gut genug. Du bist nicht gut genug, zumindest was Hundeerziehung betrifft und vielleicht noch ein paar andere Themen. Für denjenigen von euch, der dieses Gefühl das ein oder andere Mal schon mal gefühlt hat, vielleicht jetzt gerade, heute fühlt, ich bin nicht gut genug, für den ist dieser Abend. Und für den gucken wir jetzt in den Bibeltext hinein. Dieses Gefühl, ich bin nicht gut genug. Vielleicht kennst du das aus anderen Kontexten. Ein Arbeitsplatz, Familienleben. Ich bin nicht gut genug als Ehepartner. Ich bin nicht gut genug als Vater. Ich bin nicht gut genug als Christ. Ich bin nicht gut genug als Gemeindemitglied. Ich bin nicht gut genug in meinem sozialen Umfeld als Nachbar. Ich bin nicht gut genug als Student vielleicht in der Schule. Wenn du dieses Gefühl kennst, dann möchten wir gemeinsam, geht vielleicht mit mir heute gemeinsam eine kleine Reise, diesem Gefühl nachzuspüren. Es gibt ja im Englischen diesen kleinen Hinweis für diejenigen, die das kennen. Nicht gut genug. Und da gibt es diesen Spruch, weiß nicht, ob ihr den kennt, fake it till you make it. Also spiele was vor, bis du irgendwann so weit bist und du es selber irgendwie kannst. Versuch die ganze Zeit was vorzuspielen und irgendwann mal kommt vielleicht der Moment, wo du es dann tatsächlich auch hinkriegst, wo du es kannst. Ich habe das manchmal probiert. Weiß ich nicht, ob ihr das auch schon mal kennt, so neulich kam jemand auf mich zu oder vor einiger Zeit kam jemand auf mich zu und hat gesagt, Joe, hey, du liest doch so viele gute Bücher. Und oh, ein kluger, intellektueller Gesprächspartner, der mir zuschreibt, dass ich viele Bücher lese, das hat meiner Seele gestreichelt. Hat das gut getan. Eieiei. Und ich so, ja, doch. Doch, doch. Ja, also hast du bestimmt das neue Buch von dem Theologen so und so, sein wichtiger Theologe, von dem hast du das doch bestimmt gelesen. Von dem Theologen so und so. Ah. Ich glaube, das Neue habe ich jetzt noch nicht gelesen. Aber dann sag mal, lass uns mal reden drüber. Sag mal, was ist denn dein Lieblingsbuch von dem Theologen so und so? Ja, sag du zuerst. So schön ein bisschen Allgemeinbildung vorspielen, wo nichts dahinter ist. Hast du sowas, vielleicht nicht ganz so peinlich und dreist wie ich, aber so, kennst du das oder dieses Gefühl, dieses innere Verlangen? Dahinter steckt ja ein Gefühl, hey, ich müsste jetzt hier ein bisschen mehr Scheinwerfer auf mich drauflegen, als in Wahrheit da ist. Ein bisschen mehr darstellen, als wirklich da ist. Und dahinter, hinter diesem Gefühl, bisschen mehr Scheinwerfer bitte, ich möchte mitspielen können. Hinter diesem Gefühl steckt ja dieses ganz tiefe Gefühl, ich bin offensichtlich da nicht gut genug. Ich hätte mehr lesen sollen, ich hätte mehr beten sollen, ich hätte mehr mich hingeben sollen, ich hätte mehr mitarbeiten sollen, ich hätte mich mehr weiterbilden sollen, ich hätte mehr fleißiger sein sollen, ich hätte mehr auf meine Frau hören sollen. Ich bin nicht gut genug. Wenn du dieses Gefühl kennst, dann ist das eine ganz schöne Andockmöglichkeit an den Text, an diese Geschichte, die wir gerade gehört haben, vor 2000 Jahren. Und obwohl sie so alt ist, meine ich, dass es fast wie in diese Zeit hineingehört. Dass es fast wie aus dieser Zeit her, für diese Zeit, für Baden-Württemberg im Jahr 2023 geschrieben ist. Weil da so viel mit ähnlichen Problematiken, glaube ich, zu kämpfen haben. Gehen wir mal rein in diese Geschichte, dass der Teich Bethesda. Ist ja ein Hohn, dieser Titel. Teich Bethesda. Das heißt, das Haus der Barmherzigkeit. Das Haus der Barmherzigkeit. Ich finde das ein Hohn. Da kann man keinen schlimmeren Namen für sowas geben. Ein Euphemismus, weil das, was das wirklich ist, besser würde passen, finde ich, ein Haus der Grausamkeit. Wo zig Dutzende, ich weiß nicht wie viele, kranke, verkrüppelte, vereinsamte, hoffnungslose Menschen liegen an diesem Ort purer Verzweiflung. An diesem Ort purer Verzweiflung liegen so viele Menschen, die einfach nur in die Luft starren und die keine Perspektive haben. Außer diese eine kleine Hoffnung, dass, wenn ich vielleicht der Erste bin, wenn sich das Wasser bewegt und ich als Erster meine Füße reinkriege, vielleicht wird es dann besser mit mir, vielleicht werde ich dann gesund. Und ich stelle mir das so vor, da ist alles nur voll mit Kranken, alles nur voll mit verwahrlosten, überforderten, alleingelassenen, verzweifelten Kranken, die sich nicht mehr bewegen können. Was für ein Ort voller Grausamkeit. Und in diese Stille hinein, dieser stillen Verzweiflung, die so laut schreit. Es gibt ja so eine Art von Stille, die wahnsinnig laut ist. Und so stelle ich mir das an diesem Ort vor. Und es ist still. Und hier schreit mal vielleicht jemand tatsächlich vor Schmerz. Hier stöhnt jemand, weil er nicht mehr liegen kann. Und ansonsten ist das alles pure Verzweiflung. Mit einem Mal, mitten in diese Stille hinein, entsteht ein riesiges Chaos. Es gibt Hauen und Stechen pur. Ellenbogen fliegen, blaue Flecken entstehen und man will irgendwie der Erste sein, der jetzt, weil sich gerade das Wasser bewegt, irgendwie in den Teich kommt. Und es ist ein Ort von Kampf, von Wettkampf und von gegenseitigem Kleinmachen, an den Rand drängen, aus der Verzweiflung heraus den anderen aus dem Weg rücken. Wer hat da eine Chance? Nur die allerbesten unter den Schwerkranken. Nur die Fittesten haben da eine Chance. Oder diejenigen, die Vitamin B haben, Beziehung. Die irgendeinen Anknüpfungspunkt haben, die vielleicht irgendjemand haben, der sie dahin bringt. Nur die haben eine Chance, da irgendwie hinzukommen. Alle anderen erstarren in Verzweiflung. Haus der Barmherzigkeit, wie bitteschön, das ist der Name für den Ort. Das ist ein Ort von Grausamkeit. Ich glaube nicht, dass wir unsere Kinder an dem Teich baden lassen wollen. Dass wir unsere Kinder dorthin schicken zum Spielen. Das ist ein Ort von gestorbenen Träumen, wo so viele Träume schon geplatzt sind. So viele Träume sind da geplatzt, ein Ort von gestorbenen Träumen. Und irgendwie kommt mir dieser Ort doch ziemlich bekannt vor, oder? Der Stärkste gewinnt. Das klingt doch irgendwie ziemlich aktuell, oder? Survival of the fittest. Die der größten Klappe, die im hellsten Kopf, die schlagfertigsten sind, vielleicht die sportlichsten, die schaffen es vielleicht. Oder die Vitamin B haben. Auf geht's, streng dich an, gib dir Mühe, dann kannst du deine Träume verwirklichen. Dann schaffst du es zum Teich, dann kriegst du es hin. Wenn du dir nur genug Mühe gibst, dann kannst du es hinkriegen. Das klingt nach der schwäbischen Zeit im Jahr 2023. Schaffe, schaffe, Häuslebauer, auf geht's. Das kriegst du hin, wir schaffen alles. Außer wir kriegen, oder wie gesagt, wir können alles, außer Hochdeutsch. Wir kriegen das hin. Ärmel hochkrempeln und dann schaffen wir es. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Die Starken, die kriegen das hin. Und wenn du nur hart genug arbeitest, wenn du dir wirklich Mühe gibst, ich sehe es noch nicht ganz, dass du dir genug Mühe gibst, aber wenn du dir nur stark genug Mühe gibst, dann kann es sein, dass du es schaffst. Das ist die Situation. Ein Mann liegt in diesem Ort voller Grausamkeit, in diesem Ort purer Verzweiflung jetzt schon 38 Jahre. Kann man sich das mal, auch wenn ihr die Geschichte oft kennt, könnt ihr das noch einmal für den Moment euch auf der Zunge zergehen lassen, was das bedeutet? 38 Jahre die Decke anstarren. 38 Jahre. Ich frage mich, wer hat ihn da hingelegt? Wer hat ihn da hingelegt? Und mit welchen Worten hat er ihn da hingelegt? Du, das ist deine Chance. Wenn du dir nur Mühe gibst, dann kannst du es schaffen. Du kannst es hinkriegen, wenn du weiter trainierst, wenn du stark an dir arbeitest, schau dir ab, wie es die anderen machen, lern von ihnen. Du kriegst es hin. Vielleicht kannst du auch ein Beziehungsnetzwerk aufbauen, in dem du Unterstützung, Support bekommst von anderen. Vielleicht kriegst du jemanden, der dir mithilft an den Teich. Also das hier ist übrigens der Ort deiner Träume. Irgendjemand hat ihn dahingelegt. Mit diesen oder ähnlichen Worten. Schaff's, du kriegst es hin. Ich glaube an dich. Ich glaube, dass du es irgendwann mal schaffen kannst. Kommt es euch bekannt vor für unsere Welt? Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Und bevor er zu diesem Fest kommt, tausende Leute kommen zusammen, hat einen wichtigen anderen Termin. Er biegt vorher ab. Bevor er wirklich reingeht ins Fest, sagt er, nee, ich will woanders hin. Er biegt ab und geht an den Ort, wo Träume sterben. Da will er sein. Das ist auch heute noch seine Leidenschaft und sein Herz. Dass er zu denen geht und an die Orte geht, wo Träume sterben, wo Hoffnungen zerplatzen, wo Verzweiflung groß ist. Er biegt vorher ab. Er kommt zu denen, auch zu denen unter uns heute. Die das kennen, dass Träume platzen. Zu denen kommt er und dorthin biegt er ab. Er kommt in die konkurrierenden, chaotischen Orte dieser Welt, wo Menschen keine Kraft mehr haben und nicht mehr mitspielen können im System. Und Jesus geht da rein und sieht diesen Mann und dann wird geschrieben, er bekommt es mit, dass er 38 Jahre liegt, es wird Wert gelegt darauf, 38 Jahre, meine Güte, 38 Jahre. Offensichtlich rührt das sein Herz, das ist sein Herz, das mitleidet unter der Last derer, die da zu leiden haben. 38 Jahre und Jesus geht auf diesen Mann zu und spricht ihn an. Er sieht ihn, spricht ihn an und sagt dann, willst du gesund werden? Willst du gesund werden? Warum bitteschön fragt er das? Ich liege 38 Jahre hier. 38 Jahre Verzweiflung, 38 Jahre zerplatzte Seifenblasen, zerplatzte Hoffnungen. Was ist das für eine Frage? Willst du gesund werden? Manche sagen, habt ihr vielleicht auch schon in Predigten gehört oder in Auslegungen gelesen, vielleicht fragt das Jesus, ich glaube, Jesus fragt das wirklich so aus diesem Grund, der muss es auch wirklich wollen. Es gibt ja so auch ein Suhlen in Krankheit, ein Suhlen im Selbstmitleid. Und die haben sich so schön eingerichtet in ihrer Krankheit und die ziehen ihre Identität davon. Die wollen es ja nicht wirklich. Die wollen es nicht richtig. Also der muss es wirklich auch wollen. Kranker, was willst du, dass ich dir tue? Willst du es wirklich? Willst du wirklich gesund werden? Wenn du nur wirklich richtig willst, dann erlebst du die Kraft Gottes. Es klingt nicht nach einer guten Botschaft, es klingt nach einer schwäbischen Botschaft. Wenn du es nur wirklich willst, dann ja. Es gibt ja so Fußballmannschaften, wenn die gefragt werden, so im Football so oder auch beim Fußball. Hey, was war euer Erfolgsgeheimnis? Warum habt ihr die Meisterschaft geschafft? Was wolltet ihr? Und dann stehen die da und voll verschwitzt und außer Atem und Adrenalin geht durch die Decke. Und ja, wir haben es wirklich gewollt, schreien sie dann ins Mikrofon rein. Wir haben es wirklich gewollt, wir haben 110% gegeben. Ich denke mir, was? Als ob die anderen das nicht wollten. Hat der Gegner gesagt, nee, heute mal will ich nicht Meister werden. Was ist das? Ich habe es wirklich gewollt. Langensteinbacher Höhe. Wollt ihr wirklich die Kraft Gottes erleben? Halleluja. Wollt es wirklich? Ja. Wenn ihr es nur richtig wollt, dann gibt es einen Durchbruch. Viel stärker noch, als ihr es euch vorstellen könnt. Wenn ihr es nur wirklich wollt. Ihr müsst richtig wollen. Dann erlebt ihr die Kraft des Heiligen Geistes. Dann erlebt ihr Heilung und dann erlebt ihr Veränderung. Dann ist auch ein bisschen fröhlicher hier im Haus. Wenn ihr die Kraft des Heiligen Geistes erlebt, wenn ihr es nur wirklich wollt. Ich weiß nicht, ob das Jesus deswegen gefragt hat. Willst du gesund werden? Willst du es wirklich? Das klingt ziemlich schwäbisch. Ich glaube, er fragt das aus einem anderen Grund. Ich glaube, er fragt das, weil er die Antwort kennt, die der gleich geben wird. Willst du gesund werden? Fragt er. Und was antwortet er? Ich habe keinen Menschen. Ich habe keinen Menschen. Jesus fragt diese Frage, weil er gekommen ist, um die Systeme dieser Welt zu sprengen. Jesus fragt diese Frage, weil er gekommen ist, auch um die religiösen Systeme dieser Welt zu sprengen. Er fragt, willst du gesund werden? Und der Mann antwortet weder mit einem starken Ja und Amen und Halleluja, noch mit einem zaghaften Ja, sondern er antwortet im Rahmen seiner Denkmöglichkeiten. Im Rahmen dessen, was seine Erfahrung ist und was er versteht. Ich habe keinen Menschen. Ist niemand da? Ich habe keine Vitamin B. Aber du Jesus, würdest du mich vielleicht zum Wasser bringen? Vielleicht bist du derjenige, der mich zum Teich bringt. Jesus, könntest du mich zum Teich bringen? Ich habe sonst keinen Menschen. Jesus, könntest du mich zum Wasser bringen? Und Jesus sagt, nein. Nein. Nein, verstehst du es nicht? Ich bringe dir nicht zum Wasser. Ich bin das Wasser für dich. Ich bring dir nicht den Teich. Ich bin das lebendige Wasser für dich. Jesus kommt, um die Systeme zu sprengen. Um die Systeme der Welt und die religiösen Systeme zu sprengen. Und deswegen fragt er diese Frage. Nicht, ich bring dich dahin als Vitamin B für dein Leben. Sondern ich bin das Wasser. Das, wonach du dich sehnst, ist nicht der Teich. Das, wonach du dich sehnst, bin ich. Das bin ich. Ich bin heute hier, um dir zu sagen, ich bin das Ziel deines Lebens. Ich als Person, ich selber, ich bin das Ziel deines Lebens. Ich bin das Ziel. Ich bin ja schon 2006 Pastor, seit 2006 Pastor in Schondorf. Andreas ist noch länger hier, aber Ich finde, wenn man lang da ist, boah, die Leute kennen einen richtig gut. Die wissen, wie man tickt und so. Und ich kenne die Leute auch schon ziemlich gut. Ich weiß, welche Predigt wem gefällt. Ich weiß, wer was hören will. Ich weiß, wer sich über was vielleicht ärgert. Und dann steht man da, wenn ich dann mal nicht so gut drauf bin und predigen muss, dann kommt man diese Frage in mir hoch und ich höre die dann irgendwie auch laut so in mir so. Ah, guck mal, der Arme verschränkt, der weiß wieder, der ist besser. Und dem sollte ich vielleicht mehr Tiefgang geben, dem sollte ich ein bisschen unterhaltsamer bringen. Der will ein bisschen mehr Altes Testament, der will mehr Israel, der will mehr das, wer will das? Und dann denke ich mir, wow, ich kriege das nicht mehr hin. Ich kriege das nicht mehr hin, auch in diesem Spannungsfeld. Muss ich das jetzt denen bieten? Der eine sitzt da und sagt, das Beispiel hat er doch schon mal erzählt. Jetzt redet er wieder vom gleichen Thema. Was ist denn da los? Und dann kommt ja diese Frage, hey, bin ich noch gut genug oder bin ich? Wann kommt der Moment, wo auch noch der Letzte in der Gemeinde merkt, wie komplett durchschnittlich der Joe Böker ist? Die Ersten kann man ja vielleicht noch ein bisschen kriegen. Aber wann kommt der Moment, wo auch noch der Letzte endlich realisiert, wie durchschnittlich der Joe ist? Wie durchschnittlich müde sein Gebetsleben ist? Wie wenig er in der Bibel liest? Wann kriegt es der Letzte mit? Wann kriegt es der Letzte mit, dass ich zu wenig Besuche mache? Zu wenig dran bin an denen, die leiden. Und dann kommt diese Frage, hey, ich bin da nicht gut genug. Und mit einem Mal passiert es, dass Jesus abzweigt an den Ort, wo Träume platzen, nämlich zu mir. Und dann kommt er zu mir. Und dann fragt er, Joe, was soll ich dir tun? Jesus, du hier, könntest du mich zum besseren Pastor machen? Könntest du mich zum besseren Prediger machen? Könntest du mir eine Predigt schenken, die alle gleichermaßen wahnsinnig anspricht? Könntest du mich zu einem hingegebeneren Bibelleser machen? Zu einem treueren Beter? Jesus, könntest du mich zum Teich bringen? Und Jesus sagt, nein. Nein, ich bring dich nicht zum Teich. Ich schenke dir keine Predigt, die allen gefällt und ich mache dich nicht zum Pastor des Jahres. Ich bin das Wasser für dich. Das, wonach du dir sehnst, das bin ich als Person. Ich bin das Wasser des Lebens. Jesus kommt, um die Systeme zu sprengen. Um die Systeme, in denen wir krankhaft drinstecken, zu sprengen. Er ist das Wasser. Für dich. Ich weiß nicht, wonach du dich gerade sehnst. Was dein Teich ist. Wo du sagst dann, Jesus, wenn du mich nur liebst. Wenn du Interesse hast, siehst du nicht meine Verzweiflung, Jesus. Siehst du nicht, dass es mir schlecht geht? Siehst du nicht, dass ich den Herausforderungen nicht mehr gewachsen bin? Siehst du es nicht, Jesus? Und jetzt, wenn du schon mal da bist, bitte, bitte bring mich zum Teich. Jesus sagt, nein, ich bring dich nicht zum Teich. Es kann sein, dass deine Ehe nicht gesund wird. Es kann sein, dass es schwierig bleibt am Arbeitsplatz oder du gar keine Arbeit findest. Ich bring dich nicht zum Teich. Ich bin das Wasser. Ich bin es. Und deswegen sagt er hier, und deswegen wollte ich diese Stelle noch mitlesen lassen, wo es dann darum geht, dass er ganz bewusst und in einer großen Provokation das so sagt zu dem Kranken, hey, und jetzt nimm dein Bett und geh. Wohin? In die Stadt? Dort, wo alles schwirbelt von lauter frommen Pastoren? Da soll ich jetzt hingehen und mein Bett tragen? Was? Das kannst du doch nicht ehrlich erwarten. Und er muss sein Bett nehmen und trägt es an den Ort, wo all die ganzen Frommen sind, die sich so gut auskennen im Alten Testament. Wo es wörtlich im Alten Testament steht, in Jeremia 17, am Sabbat nichts tragen. Die Bibel sagt das, am Sabbat nichts tragen. Und Jesus sagt, trag, nimm dein Bett und geh. Krasse Provokation. Und natürlich beißen die sofort an. Stell euch das vor, da kommt einer, der 38 Jahre an diesem Teich lag. 38 Jahre gelitten. Und die sagen nicht, wow, du stehst vor uns. Du läufst, du rennst, du kannst dich bewegen. Nein, die sagen, wo kommen wir hin? Ja, gibt es denn sowas? Die Bibel sagt. Und genau da hinein piekst Jesus, wenn er genau diese Aufforderung gibt. Das will Jesus sichtbar machen. Da gibt es Menschen, die an Gesetzeskonformität, Regeltreue mehr interessiert sind als daran, dass da Menschen in bitterer Verzweiflung leiden. Da gibt es Menschen, die sind an Regeltreue mehr interessiert, als sich mitzufreuen mit denen, denen es heute besser geht. Und Jesus hält ihnen den Spiegel vor. Gibt es das? Gibt es das, dass man mehr an eigener Rechtgläubigkeit interessiert ist, als an gelebter Barmherzigkeit? Auch das kommt irgendwie bekannt vor. Schon mal irgendwo gesehen? Jesus kommt auch deswegen, um diese religiösen Systeme zu sprengen. Ganz und radikal. Halte dich nur an all das. Hier sind die 7 Regeln für ein erfüllendes Leben. Halte dich daran und du wirst leben. Mach's richtig und dann kriegst du's hin. Gibt's da auch ein paar Ehebücher? Wenn du nur diese 7 Regeln, dann wird deine Ehe wieder frisch und lebendig und dein geistliches Leben, die 7 Prinzipien hier und die 7 Prinzipien dort. Halte dich daran und es funktioniert wieder. Jesus kommt, um genau diese Systeme zu sprengen. Dass du nur alles richtig machen musst, damit es funktioniert. Weder im System dieser Welt, noch im religiösen System, wo wir drin sind oft, funktioniert das. Jesus hat keine Antwort dafür. Jesus ist an den Teichen nicht interessiert. Jesus sagt zu dir, ich alleine bin dein Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Wasser des Lebens. Ich bin der Weinstock. Ich bin der Friede. Das bin ich als Person. Ich bin die Auferstehung. Ich ermögliche dir nicht Auferstehung irgendwann mal am Tag X, sondern im Hier und Heute erlebst du Auferstehung in meiner Gegenwart. Und das wird natürlich gesprengt und sichtbar und offensichtlich, wenn diese Gegenwart unmittelbar und komplett da ist. Auferstehung bin ich. Auferstehung erlebst du in meiner Gegenwart. Ich bin das, wonach du dich sehnst. Ich bin die Hoffnung deines Lebens. 38 Jahre liegt er da, ist auch ein Hinweis, so das Alte Testament, wo auch das Volk Israel gedacht hat, wir sind nicht gut genug. Wir kriegen das einfach nicht hin. Die da im gelobten Land, zu groß, zu stark, zu mächtig, das schaffen wir nie. Die Konsequenz sind, 38 Jahre. 38 Jahre Wüstenwanderung in dem System. Wir müssen vielleicht Kräfte sammeln, wir müssen uns trainieren. Wir kriegen es jedenfalls so, wie es jetzt ist, nicht hin. 38 Jahre Wüste in diesem System. Und Jesus kommt und sprengt genau dieses System. Also heute Abend war für diejenigen, die dieses Gefühl, das ich in mir trage, immer wieder, die dieses Gefühl kennen, dieses in sich tragen und das Wissen, oft bin ich da nicht gut genug, ich komme da nicht mit. Und dann ist jetzt der Moment, wo Jesus, weil er diese Orte liebt und weil er sich hingezogen fühlt zu diesen Personen, die genau dieses Gefühl kennen, wo Jesus jetzt heute zu dir kommt. In deine Richtung, auf dich zu. Und sagt, ich sehe deinen Schmerz, ich sehe deine Überforderung, ich sehe deine Verzweiflung. Und ich komme extra zu dir. Was willst du? Ich bin das Wasser für dich. Ich will es sein. Ich werde dich niemals verlassen. Ich werde mich nie von dir zurückziehen. Ich werde dich nie vergessen. Ich werde dich nie im Stich lassen. Das verspreche ich dir. Das bin ich für dich. Komm, komm, komm und bleibe bei mir. Folge mir nach. Folge mir nach. Aber Jesus, trägst du mich zum Teich? Folge mir nach. Jesus, heilst du meine Ehe? Folge mir nach. Jesus, kriegst du meine Schulden für mich in den Griff? Folge mir nach. Jesus, machst du mich zum besseren Pastor? Folge mir nach. Jesus, nimmst du die Last der Überforderung am Arbeitsplatz weg von mir? Folge mir nach. Bleib bei mir, denn ich selbst bin genug für dich. Ich möchte gern beten. Jesus, und ich danke dir so sehr, wie du da auf diesen Mann zugehst und wie dein Herz bei ihm ist und wie du dieses Interesse hast und dieses Mitempfinden, dass er 38 Jahre Verzweiflung erlebt hat. Und jetzt kommst du und willst ihm nicht nur Heilung geben, du willst dich ihm schenken. Ich danke dir für dein Herz und ich möchte mich und ich bete jetzt für all die hier im Raum, die dieses Gefühl auch kennen, überfordert zu sein, nicht gut genug zu sein, dass ich bitte dich und lade dich ein, dass du kommst und dass du spürbar, erlebbar hineinkommst in unser Leben. Als derjenige, der unseren Durst nach Leben stillt, als derjenige, der genug ist für uns. Du bist das Wasser des Lebens. Du bist das Leben selbst. All das bist du. Wir bekennen das und wir möchten dir bekennen auch, wo wir uns verliebt haben in die Teiche dieser Welt. Lass sie für uns offensichtlich zu dreckigen, schnöden Tümpeln werden, wenn wir nur dich haben. Amen.